BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. In dieser Woche blicken wir auf den Niedergang der Industrie in Deutschland. Für einige wenige ist das ja noch eine Überraschung. Für andere ist es keine Überraschung, sondern bereits seit Jahren harte Realität. Die deutsche Chemieindustrie taumelt dem Jahresende entgegen. Die Auftragsbücher sind im Inland und im Ausland leer, sagte der Geschäftsführer des Verbandes der chemischen Industrie, Große Entrup, in diesen Tagen. Die Chemieindustrie steht damit symptomatisch für den Niedergang in vielen anderen Bereichen. Maschinenbauer melden Gewinneinbrüche. Der Automobilindustrie geht es bekanntlich auch nicht gut. Das alles ist kein Zufall. Das alles ist die Folge einer Politik, die seit Jahren nichts für den Standort tut, sondern die Kosten in jeder Hinsicht nach oben treibt. Das ist keine neue Erkenntnis, wie gesagt, sondern längst bekannt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Die marktüblichen Spreads allerdings können wie bei anderen auch anfallen. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Wie dramatisch es um die Chemieindustrie steht, erklärte bereits im September 2022 der Vorstandsvorsitzende des im MDAX notierten Spezialchemiekonzerns Lanxess im Gespräch mit mir. Höchste Zeit für ein BTO Refresh und mein Gespräch mit Matthias Sachert. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Matthias Sachert kommen, noch ganz kurz ein Update zu den Fakten. Die Chemieindustrie warnt in diesen Tagen deutlich vermehrbar vor einem Knockout. Der Branchenverband VCI, also der Verband der Chemieindustrie, schreibt in seinem Quartalsbericht Folgendes.
Die Bilanz des dritten Quartals 2025 sieht für viele Vertreter der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie bitter aus. Die wirtschaftliche Lage hat sich weiter verschlechtert. Produktion, Preise und Umsätze gingen erneut zurück. Die Kapazitätsauslastung blieb deutlich unter der Rentabilitätsschwelle. Die Chemie leidet weiter unter einer schwachen Industriekonjunktur, weltweiten Überkapazitäten und hohen Standortkosten. Besorgniserregend ist die Schwäche der Branche im wichtigen Exportgeschäft. Auf Märkten außerhalb Europas gingen die Umsätze deutlich zurück und das Europageschäft stagnierte. Die Chemie profitiert immer weniger vom Wachstum in anderen Ländern. Eine Besserung ist kurzfristig nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Geschäftserwartungen trübten sich ein. VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große-Entrup kommentiert, die Industrie taumelt Richtung Jahresende. Gerade in der Chemie hakt es an allen Ecken. Produktion, Umsatz, Preise, Auslastung, alles steht im Minus.
Und woran konkret hakt es?
Die Kostenbelastung am Standort Deutschland war weiterhin hoch. Beim Strom kam es sogar zu einem kräftigen Preisanstieg. Der Börsenstrompreis kletterte um 17,5% auf mehr als 80 Euro pro Megawattstunde. Der Börsenpreis für Gas nahm zwar um knapp 8% ab, allerdings fand dieser Rückgang bei den gewerblichen Abgabepreisen der Industrie für Gas kaum Widerhall. Diese gingen nur um knapp 3% zurück. Damit fiel die tatsächliche Kostenentlastung, die der Rückgang des Börsengaspreises suggeriert, für die Unternehmen deutlich geringer aus. Gleichzeitig blieben die Regulierungs- und Arbeitskosten auf hohem Niveau. Auch bei den Steuern und Abgaben kam es zu keiner Entlastung. Da die Unternehmen der Branche die hohen Kosten nicht an ihre Kunden weitergeben konnten, führte die erhöhte Kostenbelastung nicht zu höheren Erzeugerpreisen, im Gegenteil. Angesichts der schwachen Nachfrage, der Überkapazitäten und des hohen Importdrucks gingen die Erzeugerpreise sogar erneut zurück.
Das bedeutet, dass die Unternehmen weniger verdienen oder sogar rote Zahlen schreiben. Und im Ausland können sie auch immer weniger verkaufen, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
Den Chemieunternehmen verhagelten die hohen Kosten am Standort die Geschäfte im Ausland. Die Nachfrage nach teuren Chemieprodukten made in Germany blieb zurückhaltend. Auf dem Heimatmarkt Europa konnte die Chemie im dritten Quartal immerhin ihren Umsatz halten. Auf den außereuropäischen Märkten musste sie jedoch kräftige Umsatzrückgänge verbuchen. Hier wird deutlich, der deutschen Chemie gelingt es immer weniger, vom Wachstum anderer Regionen zu profitieren.
Das führte zu der Einschätzung, die ich bereits vorhin zitiert habe. Der Geschäftsführer des Verbandes, Große Entrup, sagte, die deutsche Chemieindustrie taumelt dem Jahresende entgegen, die Auftragsbücher sind im Inland und im Ausland leer. Die Chemieindustrie sei wieder auf dem geschäftlichen Niveau von 1995 angelangt. Das ist 30 Jahre her. Und der Knockout für die Branche rücke näher, wie die häufigeren Anlagenschließungen zeigten. Knockout heißt im Klartext, die Betriebe machen zu. Alarmstufe Rot heißt es deshalb beim Chemieverband. Und vor allem ist es so, wenn es den Knockout wirklich gibt, dann, wenn wir das, was wir jetzt verlieren, nie wieder zurückbekommen. Die Chemieindustrie steht dabei symptomatisch für die ganze deutsche Industrie. Im Oktober rutschte die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie auf einen neuen Tiefpunkt. So eine Umfrage des Münchner IFO-Instituts. Immerhin 36% der befragten Unternehmen gaben an, gegenüber Ländern außerhalb der EU an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt zu haben. So viele waren es noch nie. Und das passt ja zu meinen Aussagen in früheren Podcasts zum Thema China. Besonders heftig hat es die energieintensiven Branchen erwischt. In der bereits erwähnten chemischen Industrie gab mehr als die Hälfte der Unternehmen an, gegenüber internationalen Konkurrenten an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Bei den Herstellern von elektronischen und optischen Erzeugnissen waren es 47%, im Maschinenbau 40%. Es ist das Ergebnis der jahrelangen Vernachlässigung des Standorts Deutschlands, und zwar auf der einen Seite fehlende Investitionen und auf der anderen Seite eine immer höhere Abgabenlast und natürlich die Folgen der völlig verfehlten Energiepolitik. Während andere Länder ihre Steuern gesenkt haben und ihre Energieversorgung auf eine sichere und preisgünstige Basis gestellt haben, haben unsere Politiker sich irgendwo auf der Welt präsentiert, als würden sie die Welt im Alleingang retten und haben mit der grünen Transformation und dem konstanten, immer größeren Testen der sogenannten Belastbarkeit der Wirtschaft letztlich die Grundlage gelegt für einen beispiellosen Niedergang. Das alles überrascht nicht. Es war absehbar. Es war absehbar im Jahr 2018, als ich das Märchen vom reichen Land geschrieben habe, und es war absehbar im Herbst 2022, als ich mit Matthias Zachert, dem Forschungsvorsitzenden der LANXESS AG, über die Chemieindustrie und den Standort Deutschland gesprochen habe. Er hat an dieser Stelle klar gesagt, Deutschland droht der K.O. Heute stehen wir diesem K.O. sehr viel näher, vielleicht taumeln wir bereits. Deshalb, wie ich finde, höchste Zeit für ein BTO-Refresh.
Unsere Welt ist ein Universum aus Impressionen, Wissen und Informationen. Allein auf deinen digitalen Devices, in deinen Cloud-Accounts und auf deinen Sticks und Drives liegt mehr Content, als du im Alltag verwerten kannst. Jetzt stell dir vor, dieses Wissen wäre jederzeit intuitiv und smart für dich nutzbar. Dann mach es einfach mit Acrobat. Adobe Acrobat Studio schreibt die Regeln neu. Mit PDF Spaces verwandelst du deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare Wissenszentren. KI-Assistenten helfen dir dabei. Als Analysten, Assistenten oder Entertainer liefern sie dir präzise Themeninsights, neue Dokumente in deinem Stil und kreativen Input für deine Präsentationen.
Mit Adobe Express gehst du den nächsten Schritt. Hier erstellst du schnell, effizient und intuitiv herausragende neue Inhalte. Infografiken, Präsentationen, Flyer und Social Media Posts. Die beeindruckenden Visuals dazu liefert dir Adobe Firefly mit generativer KI per Text-to-Video und Text-to-Image. Selbst das klassische PDF-Management bekommt mit Acrobat Studio ein Upgrade. Nie war es so einfach, Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu kombinieren, Verträge elektronisch zu unterzeichnen, PDFs zu redigieren, zu vergleichen und zu schützen. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Matthias Sachert komme, noch dieser Hinweis für alle, die schon länger darüber nachdenken, ein Handelsblatt-Abo abzuschließen. Zurzeit gibt es eine Aktion, befristet bis zum 8. Dezember. Bis dahin können Sie für 12 Monate das Handelsblatt mit 50% Rabatt beziehen, gedruckt oder digital. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/podcast50. Oder natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zum BTO Refresh aus dem September 2022 mit Matthias Sachert.
Matthias Sachert ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Lanxess AG. Von 2004 bis 2011 war er dort bereits Finanzvorstand. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann hat er Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen und internationales Management studiert. Sachert war auch in leitenden Positionen, unter anderem bei der Höchst AG und Aventis Pharma tätig. Als Vorstandsvorsitzender hat er die strategische Neuausrichtung von Lanxess vorangetrieben. Dazu gehörte unter anderem die Trennung vom Kautschukgeschäft.
Sehr geehrter Herr Sachert, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Lieber Stelter, es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen hier in den Diskussionsstand einzutreten.
Herr Sachert, bevor wir über die aktuelle Lage und über die Zukunft sprechen, würde ich gerne mal zurückspringen, um mal zu verstehen von Ihnen das Jahr 2019, vor Corona, vor den ganzen Ereignissen. Wie stand es da eigentlich um die deutsche Chemieindustrie und um die Wettbewerbsfähigkeit der Chemieindustrie in Deutschland?
2019, möchte ich betonen, war kein besonders starkes Jahr für die Industrie oder für die chemische Industrie insgesamt. Wir hatten ja bereits in 2018 gesehen, dass ab August 2018 die Automobilindustrie sukzessive anfing, schlechter sich zu entwickeln. 2019 kamen dann auch Lieferkettenprobleme hinzu, aber 2019 war von daher noch ein Jahr, was einigermaßen gut lief, allerdings schon eindeutig Schwachstellen bei der chemischen Industrie, insbesondere im zweiten Halbjahr 2019, deutlich werden ließ. Von daher kann man eigentlich sagen, dass 2019 ein Vorbote für ein Krisenjahr war, was dann 2020 eintrat mit Corona. Die stärkste Rezession in der Nachkriegsgeschichte zeigte. Das beutelte damals auch die Chemieindustrie heftigst. Allerdings ist sie insgesamt gut durchgekommen mit der Möglichkeit, 2021 dann eine stärkere Entwicklung zu haben. Und 2022, da wissen Sie, sind wir bis dato als Industrie gut unterwegs gewesen. Die Schleifspuren werden allerdings jetzt sichtbar. Und aus meiner persönlichen Perspektive glaube ich, dass die Industrie insgesamt dann in eine harte Rezession weltweit reinkommen wird und damit auch die chemische Industrie.
Die Frage, die natürlich für mich immer wichtig ist, ist die Frage immer auch nach dem Standort Deutschland. Ich meine, da gibt es ja immer eine Diskussion, oder Herr Habeck betont es ja eigentlich fast in jeder Rede. Hatte denn die deutsche chemische Industrie vor Corona und vor dem Krieg jetzt einen Wettbewerbsvorteil? Wir haben unsere Wirtschaft gebaut auf billigem Gas. War das so? Hatten die deutschen Firmen einen Vorteil durch die Pipeline nach Russland?
Ich würde das etwas anders formulieren, zu sagen, dass wir einen künstlichen Vorteil hatten. Das teile ich so nicht. Wir hatten sicherlich vor einigen Jahren den Vorteil, noch mehrere Energiequellen zu haben. Und daher waren die Preise der unterschiedlichen Energiequellen im Wettbewerb. So musste sich der Gaspreis natürlich auch gegen Kohleenergieträger, Steinkohle, Braunkohle durchsetzen. Wir hatten auch Nuclear Power oder Atomkraftwerke, die noch das Netz einspeisten, und wir hatten erneuerbare Energien, die dann ebenfalls sukzessive hinzukommen sollten. Das heißt, wir hatten unterschiedliche Energieträger, die in Europa in Wettbewerb standen und damit das Preisgefüge insgesamt erfreulich gestalteten. Wir haben uns dann in Deutschland, insbesondere unter der Ägide Merkel und am Ende Merkel-Altmaier, entschieden, erstmal Atomkraft runterzufahren nach Fukushima 2011. Damit hat das industriestärkste Land sich entschieden, von einem Energieträger gänzlich Abstand zu nehmen, was damit das Angebot reduziert an Stromquellen. Und wir haben uns dann unter der Ägide Merkel-Altmaier 2018 entschieden, auch Kohle runterzufahren, obwohl hier Gewerkschaften und Industrie massivst davor gewarnt hatten. Denn die Aussage war damals sehr deutlich von Gewerkschaft und Industrie, dass eine Industrienation Energieträger im Angebot braucht, und wenn diese nicht im Angebot sind und die Nachfrage bestehen bleibt, wird der Preis nach oben schnellen. Genau das ist jetzt die Situation, und wenn wir heute auf den Energiemarkt schauen, ist natürlich der Strompreis und der Gaspreis vor 2-3 Jahren im Vergleich zum jetzigen Gaspreis ein deutlich tieferer, aber wir vergessen, dass wir damals eine ganz andere Situation hatten. Damals waren wir in einer Situation, wo es genug Angebot gab, und wir sind immer noch nicht einsichtig genug festzustellen, dass wir jetzt alle Energieträger kurzfristig im Markt benötigen, damit der Bürger nicht die Zeche für eine fehlgeleitete Energiepolitik zahlt. Das heißt, was immer wir an Energieträgern jetzt für die nächsten 3-6 Monate in den Markt begeben können, ist gut, um durch eine gegenwärtige Hochpreissituation zu kommen. Das gilt für die Bürger als auch für die Industrie.
Die chemische Industrie verbraucht ja auch sehr viel Gas im Produktionsprozess, um Dinge herzustellen, zumindest so mein laienhaftes Verständnis. Und war es denn da so, dass quasi Chemiefirmen am Standort Deutschland günstiger produzieren konnten als Chemiefirmen in den USA oder in China aufgrund des Zugangs zu russischem Gas?
Das ist nicht zutreffend. Wenn Sie sich die chemische Industrie anschauen, so kann man ganz klar sehen, dass die chemische Industrie in Amerika sehr stark fossil abhängig ist. Auch dort wird mit Gas Strom erzeugt, allerdings dort mit Fracking-Gas. Wenn Sie sich den Gasindikator dort anschauen, das ist der HW-Index, der lag lange Jahre hinweg bei ungefähr 5, 6, 7 pro Einheit. In Europa lag er, da gibt es den Indikator TTF, bei zwischen 5 und 15. Das heißt, der Gaspreis hier in Europa war schon leicht höher als in den USA. Um 20, 30, 40, 50 Prozent. Er lag aber in einem Bereich, wo man immer noch wettbewerbsfähig miteinander in Konkurrenz treten konnte. China ist sehr, sehr stark kohleabhängig, von daher sehr stark CO2-intensiv. Und wir waren hier mit sehr billigen Preisen in China immer unterwegs. Die Chinesen hatten dadurch insgesamt energietechnisch gesehen einen Wettbewerbsvorteil. Von daher kann man nicht sagen, dass die chemische Industrie hier in einer künstlichen, vorteilhaften Situation war, sondern eher, dass wir als chemische Industrie ein sehr wettbewerbsintensives Angebotsumfeld hatten und damit akzeptable, aber keine künstlich reduzierten Preise.
Und jetzt kommt die Krise, jetzt kommt der sehr enorme Kostenanstieg. Haben Sie überhaupt irgendwelche Hebel, darauf zu reagieren? Oder sagen Sie im Prinzip, da kommt eine Welle auf Sie zu, die Kosten steigen und Sie können eigentlich letztlich das nur zulasten der Gewinne hinnehmen oder die Geschäfte einstellen, weil Sie keine Hebel haben? Oder welche Hebel hat ein Unternehmen wie LANXESS generell oder die Branche generell, um auf diese gestiegenen Rohstoffkosten überhaupt zu reagieren?
Ja, ich werde erstmal auf die Industrie eingehen und dann vielleicht kurz auf unseren eigenen Konzern. Also erstmal auf die Industrie. Was wir in den letzten 6-12 Monaten gesehen haben, ist, dass die Industrie, chemische Industrie, insgesamt ein gutes konjunkturelles Umfeld gesehen hat. Wir haben ja in 2021 einen sehr, sehr starken Rebound der Industrie gehabt, Überhitzung der Industrien. Teilweise, weil vieles, was in Corona nicht möglich war, nachgeholt wurde. irrwitzigerweise sind dann die Staatsprogramme, beispielsweise aus Europa, diese 750 Milliarden, die eigentlich antizyklisch ja greifen sollten, die sind dann aber prozyklisch in die Märkte gekommen. Damit haben wir faktisch durch die staatlichen Interventionen, wie es oftmals in der Volkswirtschaftslehre auch geschrieben ist, dann die Inflation in 2022, 2021 nochmal beheizt. Und von daher, was wir in der chemischen Industrie in einer solchen Situation haben machen können, es gab eine starke Nachfrage. Wir haben dann als Industrie insgesamt die hohen Energiepreise versucht, 1:1 an Kunden weiterzureichen. Das mündete darin, dass sie in den Produktpreisanstiegen Werte von 10, 20, 30% gesehen haben, was ich als Vorstandsvorsitzender in den letzten 10 Jahren noch nie gesehen habe. Wir mussten aber unsere Inputkostinflation weiterreichen, was auf der Energieseite insbesondere passierte. Damit ist natürlich auch die Inflation beim Bürger angekommen. Und das ist der erste Hebel. Preise weiterreichen. Das haben wir insgesamt.
Da würde ich ganz kurz, wenn ich kurz nachfragen darf, nur weil Sie hatten vorhin ja gesagt, in der Ausgangslage hat China einen leichten Kostenvorteil, die USA einen leichten Kostenvorteil in der Energie. Jetzt ist der Energiepreisschock ja auf Europa fokussiert. Der ist ja in dem Maße überhaupt nicht in den USA. Die haben immer noch Fracking-Gas deutlich. Ich glaube, der Unterschied beim Gas liegt, glaube ich, bei Faktor 10 zurzeit zu den USA. Sie konnten es weitergeben oder haben Sie da Marktanteile verloren? Also jetzt rede ich nicht von Ihnen konkret, sondern hat die Branche, haben die Europäer Marktanteile verloren gegen diejenigen, die eben diesen Energiepreisschock nicht hatten?
Ja, das war in der Tat eine Sondersituation. Wir haben ja durch die Corona-Pandemie Disruptionen in den Lieferketten weltweit gehabt. Und wir hatten in den letzten 12 Monaten noch die Situation, dass die Logistikkapazitäten weltweit begrenzt waren. In Zeitungen war die Rede von, ja, nicht nur Autobahnen, die blockiert waren, Lkw-Fahrer, die nicht mehr fuhren, sondern dass Häfen faktisch in einer Stausituation waren und von daher die Schiffe gar nicht entleert werden konnten, weil gar nicht die Möglichkeiten da waren. Das heißt, die Lieferketten waren international unterbrochen und wir haben de facto das erste Mal seit Jahren keine Wettbewerbsprodukte mehr aus China in großen Mengen in Europa gesehen oder aus USA in Europa gesehen, weil einfach die logistischen Kapazitäten gar nicht da waren. Damit ist ein wesentliches Argument, was von den Zentralbanken propagiert wurde, in sich zusammengebrochen. Die Zentralbanken propagierten in den letzten 12 Monaten immer, dass die internationale Wettbewerbssituation dafür Sorge tragen wird, dass kein Preisanstieg stattfinden wird. Denn Preise, die in Europa angehoben werden, würden durch China, Mittlerer Osten, Amerika wieder nach unten gedrückt werden. Und was vergessen wurde von den Zentralbanken und auch insbesondere von der EZB, war das Faktum, dass die Lieferketten alle disruptiert waren. Und das führte nun mal dazu, dass die Preise substanziell nach oben gegangen sind und damit inflationären Druck ausgelöst haben. Und das ist von daher die Situation gewesen, die wir hier in Europa vorgefunden haben. Die chemische Industrie hat einfach die Energiekosten weitergereicht. Jetzt kommt man allerdings in eine Situation, wo die Lieferketten wieder länger werden. Wir kriegen Wettbewerb aus China, wir kriegen Wettbewerb aus USA wieder hier in Europa, weil insgesamt die Lieferketten, die Kapazitäten wieder da werden, die Märkte in China schwächer werden, von daher die Wettbewerber versuchen, an anderen Absatzmärkten vorstellig zu werden. Und in einer solchen Situation wird die Industrie nicht mehr in der Lage sein, Preise weiterzureichen. Das heißt, wir müssen entweder die Kosten reduzieren, wir müssen entweder die Betriebe runterfahren, ansonsten werden wir mit den hohen Energiepreisen so nicht umgehen können. Und das ist jetzt die zweite Phase, die eintreten wird. Nach der Umsatzseite, Preise weiterreichen, wird die nächste Phase sein für viele Unternehmen, dass man die Produktion drosseln wird. Wenn die Energiepreise jetzt über die nächsten 1-2 Jahre länger auf dem Niveau bleiben werden, ist die dritte Phase dann nicht die Betriebsschließung, sondern die Deindustrialisierung. Deindustrialisierung bedeutet, dass nicht die Betriebe hier nur runtergefahren werden, sondern gleichzeitig in anderen Regionen die Kapazitäten geschaffen werden. Und das ist dann eine Situation, wo die deutsche Industrie dann verloren hat. Das wird dann nämlich langfristig zu massiven Arbeitsplatzabbauen kommen. Das sind die Phasen, durch die wir gegenwärtig laufen. Ich sage das heute in der Deutlichkeit, weil die Gewerkschaft und die Industrie 2018 in der Deutlichkeit die Politik gewarnt hat. Es muss heute in der Deutlichkeit gesagt werden, damit in 2-3 Jahren niemand sagen kann, ich habe es nicht gewusst. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Jeder muss nur entsprechend diese analysieren und handeln.
Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dich vorbehaltlos unterstützt, dir den Rücken frei hält und im richtigen Moment einfach perfekt ist? Keine Sorge, wir reden hier nicht über Online-Dating, sondern über Online-Business. Und dafür ist Shopify die perfekte Lösung. Schon zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify. Egal ob innovatives Startup oder traditionsreicher Familienbetrieb. Fritz Kohler zum Beispiel oder Reisintel, Otto Mohl, Sternglass, YFood und viele mehr. Shopify revolutioniert als Commerce-Plattform das Online-Geschäft von Millionen Unternehmen weltweit. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, egal ob persönlicher POS auf Social-Media-Marktplätzen wie Facebook, Instagram oder eBay bis zur umfassenden E-Commerce-Plattform. Du kannst mit Shopify dein Geschäft verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich. Du hast Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zu einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen und das an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Made for Germany, powered by Shopify.
Stichwort Deglobalisierung. Ich meine, ich habe am Anfang des Gesprächs, bin ich bewusst auf 2019 zurückgegangen, weil 2019 habe ich nämlich gesehen, dass bereits die Automobilindustrie, Sie sprachen es an, die hatten schon geschwächelt. Ich habe aber auch gelesen, dass sie eben angefangen haben, außerhalb Deutschlands mehr zu produzieren als in Deutschland. Also die Produktion in Deutschland ging zurück, außerhalb Deutschland ist sie gewachsen. Und Sie hängen ja an Ihren Kunden letztlich. Ich meine, was beobachten Sie denn bei Ihren Kunden? Sind Ihre Kunden schon verlagern die Produktion? Also hat das schon früher stattgefunden? Würde es jetzt weiter stattfinden? Weil ich könnte mir vorstellen, Sie müssen ja letztlich auch irgendwo nah an Ihren Kunden produzieren. Also sehen Sie, dass sich da Ihre Absatzmärkte sozusagen durch so eine Art Abwanderung aus Deutschland bereits verschieben?
Das geht nicht so schnell. Wir haben de facto durch Corona eine Tendenz gehabt, die in die Richtung ging von Globalisierung hin zur Regionalisierung. Das heißt, auf die chemische Industrie bezogen hatten wir viele Kunden, die beispielsweise in Indien oder China Rohstoffe versuchten zu beziehen. Das ist in vielerlei Hinsicht zurückgedreht worden. Nicht gänzlich, aber man ist durch die Corona-Effekte oder durch die Verwerfungen, die auf den Rohstoffmärkten stattgefunden hat, sind viele Kunden von globalem Sourcing auf regionales Sourcing gegangen. Und von daher, das ist ein Trend, der in den letzten 1-2 Jahren sichtbar war. Jetzt greift eine neue Situation. Jetzt greift eine Situation, wo die Lieferketten, die hier europabasiert sind und auf Basis von europäischen Energiepreisen beginnen, diese Lieferketten führen zu extrem hohen Produktpreisen. Das wird jetzt, wenn es längerfristig so anhalten wird, zu einer Umorientierung kommen. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Da sind teilweise Produktspezifikationen, die man dann erst über 6, 12, 18 Monate neu registrieren muss, im Labor, bei den eigenen Kunden. Also das ist kein Prozess, der innerhalb von Tagen passiert. Das wird ein Prozess sein, der in den nächsten 1-2 Jahren greifen wird.
Das heißt aber, jetzt komme ich auf Ihren anderen Punkt zurück, wo Sie gesagt haben, Energiekosten sind der entscheidende Faktor. Sie sagen, es ist eine erhebliche Bedrohung, es ist eine akute Gefahr, wenn Energiepreise im heutigen Niveau bleiben. Es wird aber erst in Phase 3 passieren, also 1-2 Jahre. Das heißt, um das zu verhindern, müsste die Politik heute sehr glaubhaft Maßnahmen ergreifen, damit Sie davon ausgehen können, dass die Energiepreise in 2 Jahren wieder auf einem normaleren Niveau sind.
Also ich spreche nicht von 1-2 Jahren. Ich spreche bei der Deindustrialisierung von diesem Zeitraum 2-3 Jahre. Mhm. Die Betriebe werden jetzt runtergefahren. Und das geht durch die Kette. Also das wird nicht in 1 oder 2 Jahren stattfinden. Das werden Sie jetzt in den nächsten 3, 6, 12 Monaten sehen. Um mal Fakten zu nennen. Ammoniak. Ich gehe davon aus, dass die meisten Ammoniakfabriken in Europa in den nächsten 3-6 Monaten geschlossen werden und die Leute in Kurzarbeit gehen oder die Fabriken stillgelegt werden. Ammoniak ist ein gasintensiver Prozess. Das ist international gar nicht wettbewerbsfähig. Ammoniak ist ein globales Produkt und von daher, wenn Sie das in Europa herstellen, sind Sie nicht mehr wettbewerbsfähig. Wenn Sie das nachschauen, werden Sie jetzt bereits feststellen, dass in den letzten 1-2 Monaten zahlreiche Ammoniakfabriken geschlossen wurden. Ich komme auf andere gasintensive Bereiche. Caprolactam beispielsweise, auch ein wichtiges chemisches Vorprodukt. Hier sind jetzt 2 Wettbewerber von uns in die Öffentlichkeit getreten, haben gesagt, sie schließen die Werke. Das heißt, in 2-3 Jahren ist die Deindustrialisierungsphase. Das heißt, andere Unternehmen in anderen Regionen werden ihre Kapazitäten errichtet haben. In den nächsten 3, 6, 12 Monaten werden Sie sehen, dass hier in Europa Werke schließen werden. Wir sprechen dann über Arbeitsplatzreduktion. Sie werden jetzt bereits in der Zeitung sehen, dass Papierhersteller, Glashersteller etc. anfangen, Produktionsstätten zu schließen. Diese Betriebsschließungen finden jetzt statt. Deindustrialisierung, damit meine ich, in den anderen Regionen werden die Kapazitäten hochgefahren. Wenn hier geschlossen wird, in anderen Regionen hochgefahren, die Kapazitäten hochgefahren werden, ist der Markt für Deutschland weg.
Weil die anderen strukturellen Vorteil haben, ja.
Dann sprechen wir über den strukturellen Arbeitsplatzverlust, der da bleiben wird. Und das gilt es von daher zu vermeiden. Das ist mein ganz klarer Appell. Das heißt, wir müssen in den nächsten 6-12 Monaten nicht nur die Bürger, sondern auch die Industrie durch diese Energiepreisexplosion bringen, damit das wieder auf ein normales Niveau kommt. Denn zurzeit sind die Preise einfach panisch unterlegt. Wir müssen wieder auf ein normaleres Niveau kommen, damit wir nicht die Dekonsolidierung oder die Deindustrialisierung unserer Industrie selber hier fördern. Wir müssen da ganz klar auf politischer Seite gegensteuern.
Ich will jetzt nicht zu irgendwelchen politischen Aussagen verführen, aber ich persönlich würde sagen, die Bundesregierung hat unter Umständen die Dramatik noch nicht so ganz erkannt, wenn ich Ihnen so zuhöre. Vor allem, weil meine Frage ja auch wäre, wenn wichtige chemische Prozesse nicht mehr in Deutschland stattfinden oder energieintensive Produktion nicht mehr stattfindet, das strahlt auch ab auf Folgeprozesse, auf diese deren Kunden auch hinterher. Das ist doch eigentlich was nicht nur vereinzelte Unternehmen betrifft, sondern was ja dann quasi ausstrahlt auf die gesamte Produktion in Deutschland.
Also die chemische Industrie steht ja am Anfang der Wertschöpfungskette. Das heißt, wir liefern in alle anderen Industrien rein. Wenn die chemische Industrie in Europa nicht mehr verankert ist, entziehen sie damit faktisch die Grundsubstanzen aller anderen Industrien und begeben alle anderen Industrien in eine Abhängigkeit, die wir jetzt beim Gas gerade verhindern wollen. Also das heißt, wenn wir es zulassen, dass die chemische Industrie in Europa die Wettbewerbsfähigkeit verliert und damit wir vom Ausland abhängig sind, ist es nicht nur, was Nachhaltigkeitskriterien betrifft, absoluter Schwachsinn. Denn wenn die chemische Industrie aus Europa nach China geht, geht sie an Kohle. In den USA geht sie an fossile Energieträger, Gas, Fracking oder Öl. Also dem Klima ist damit in keinster Weise geholfen. Die Wertschöpfung in Europa wird verloren gehen. Und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit anderer Industrien und die Abhängigkeit werden hiermit Abhängigkeit erhöht, Wettbewerbsfähigkeit reduziert. Das wäre also wieder ein richtiger Schlag ins Kontor und eine richtig dämliche Industriepolitik. Und ich hoffe, dass das erkannt wird.
Sie haben ja eingangs im Gespräch gesagt gehabt, naja, wir haben bewusst auch eine Energiepolitik betrieben, wo wir uns an einigen Sachen verabschiedet haben, Kernenergie und auch Kohle angefangen haben. Jetzt sagte die Bundesregierung ganz laut, ja, wir setzen es auf die sogenannten, in Anführungsstriche, Freiheitsenergien, also Photovoltaik und Wind, und damit werden wir in Zukunft kostengünstig das Land versorgen. Ich meine, aus Ihrer Sicht, ist es denkbar, die deutsche Industrie mit erneuerbaren Energien zu versorgen?
Das ist definitiv ein Zielzustand, dem man mehr und mehr näher kommen wird. Er reicht aber als einzige Energiequelle so nicht aus. Also ich möchte nur mal das Beispiel geben, wenn ein guter deutscher Bürger nachts, mitternachts das Licht anmacht Da scheint keine Sonne. Und wenn auch kein Wind weht, dann wird das Licht nicht angehen. Das heißt, wir brauchen auch Basisenergie, Basisenergieträger. Und wenn diese Basisenergieträger nicht da sind, das kann in Zukunft Wasserstoff beispielsweise sein, das können andere Energiequellen sein, aber die gilt es erstmal aufzubauen. Und solange die nicht aufgebaut werden oder noch aufgebaut sind, sind wir von anderen Basisenergieträgern abhängig. Das war vor dem Aggressionskrieg des Massenmörders Gas. Das wurde als alternative Überbrückungsenergieträger gesehen. Jetzt stellen wir fest, wenn wir auf Gas setzen, dann sind wir in einer brutalen Abhängigkeit. Jetzt kommen wir darauf zurück. Dann brauchen wir andere Basisenergieträger und das wäre dann Kohle, das wäre dann Atomstrom. Aber da predigen wir ja momentan offensichtlich, nein, wir gehen auf erneuerbare Energien. Uns macht es dann aber nichts aus, Atomstrom aus Frankreich zu beziehen und Kohlestrom aus Polen zu beziehen. Also wenn das die Scheinheiligkeit ist, die wir uns als moralische Werte zugrunde legen, dann glaube ich, sind wir im falschen Film.
Was soll denn der Staat machen? Ich meine, sollen wir subventionieren den Energieverbrauch für die Industrie? Sollen wir sozusagen quasi staatlich das runtersäckeln? Sollen wir quasi im Privatsektor bei den Privathaushalten rationieren, um eben bestimmte Schlüsselindustrien zu schützen? Weil ich glaube, das Ziel ist klar, aber die Frage ist natürlich schon, wie kann man das realisieren? Weil auch wenn wir Atomkraftwerke morgen anwerfen und die alle weiterlaufen lassen und die besiegen für 6 Monate oder länger, wofür ich sehr explizit bin, dauert das ein bisschen und es wird wahrscheinlich nicht ausreichend beitragen auf die kurze Sicht.
Ich bin kein Freund davon, jetzt zu sagen, wir müssen alle Atomkraftwerke anwerfen, sondern ich bin ein Freund davon, dass wir sagen, was jetzt da ist, muss weiterlaufen. Dass wir aus der Atomkraft aussteigen, wenn wir die Möglichkeit haben, Atomkraft durch erneuerbare Energien zu ersetzen und andere Basisträgerenergien als Vorsorge im Netz auch zu haben, dann können wir aus Atomkraft raus. Aber es muss eben ausgewogen sein. Wir dürfen keine Energiepolitik dogmatisch oder parteipolitisch vertreten. Wir müssen jetzt das Beste fürs Land, das Beste für den Bürger herbeiführen. Und da ist meiner Meinung nach es wichtig, dass man in den nächsten 6 bis 12 Monaten alle Energieträger, die noch zur Verfügung sind, auch im Stromnetz belässt. Wenn man es dann schafft, andere Energieträger, erneuerbare Energien, Photovoltaik etc. hochzufahren, bei immer noch ausreichender Basisträgerenergie, dann ist alles in Ordnung, da kann man auch Atomkraft runterfahren. Also das ist mein ganz klares Petitum und von daher hoffe ich, dass wir in diese Energierichtung einschlagen werden.
Generell, wenn Sie auf den Standort Deutschland blicken, ich meine, ich könnte die Frage so formulieren, wenn Sie heute auf der grünen Weltkarte eine Chemieindustrie aufbauen würden, würden Sie in Deutschland aufbauen? Wäre die erste Frage, beziehungsweise wenn Sie das antworten sollten, nein. Was wären denn die Voraussetzungen, die wir eigentlich im Umfeld haben müssten, damit langfristig die Branche eine Zukunft hat in Deutschland? Außer Energie. Energie haben wir gerade diskutiert.
Ja, die erste Antwort stellte es ganz einfach. Sie lautet nein. Und die zweite Antwort ist, die Welt schaut auf Deutschland mit Respekt, weil wir eine starke Wirtschafts- und Industrienation sind. Wieso sind wir das? Weil wir es geschafft hatten, vor 50, 100 Jahren in vielerlei Hinsicht starke Standortfaktoren zu haben. Und die Standortfaktoren waren gute Infrastruktur, gute Beschäftigung, gutes politisches Wesen, wo eben auch Entscheidungen in der Administration schnell getroffen wurden. Die Administration und die politische Stabilität galten in Deutschland als höchster Standard. Und zudem hatten wir eine sehr, sehr gute technologische Basis. Und auf diesen Standortfaktoren hat sich die Industrie in Deutschland niedergelassen. Sie wurde stark und hat zu höchster Prosperität geführt, dass eben wir einen Wohlstand hier im Lande haben, um den uns viele beneiden. Heute, ich meine, Energiekosten haben wir erwähnt, Infrastruktur, also es gibt ja lauter Brücken, die nicht mehr befahrbar sind, Autobahnen, die zerbröseln, Bahnnetzwerke, die nicht funktionieren, also Infrastruktur, Fragezeichen, Energie, Fragezeichen. Administration, ich meine, wo sind Genehmigungsprozesse bei uns, die schneller laufen als im Ausland? In Deutschland dauert das bis zu mindestens zwei, wenn nicht gar 7 Jahre. Da braucht man gar nicht erst zu planen. Da sagen meine Ingenieure, da ist die Entscheidung schon längst von anderen Wettbewerbern gefallen. Also von daher, Standortfaktoren müssen hier für Deutschland wieder überzeugen. Und da müssen wir eben an den unterschiedlichen Standortfaktoren ansetzen, die mal für Deutschland ein Asset waren. Heutzutage leben wir von unserer Substanz. Und wenn wir auf das Deutschland von heute schauen, wir haben in den letzten 10, 20 Jahren von unserer Substanz gelebt. Wenn wir jetzt nicht anfangen, wieder die Substanz zu stärken, zahlt die nächste Generation und die danach folgende Generation die Zeche. Und dann ist unsere Generation dem leider nicht gerecht geworden, dem sie gerecht werden sollte.
Herr Zachert, leider muss ich Ihnen dazu stimmen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, den Einblick in Ihre Branche, in Ihr Unternehmen. Das ist eine große Herausforderung, also vielen Erfolg und vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank. Wir arbeiten daran als Team und als Konzern sind wir schon durch einige Krisen gut gefahren, gesteuert und das machen wir auch dieses Mal. Danke für das Gespräch.
Soweit der BTO Refresh mit Matthias Zachert. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei waren. Wahrscheinlich geht es Ihnen so wie mir. Es ist ziemlich frustrierend zu hören, dass das, was wir alle gerade erleben, schon Jahre im Voraus sichtbar war. Höchste Zeit also, dass unsere Politik endlich handelt. Wir hören uns wieder am kommenden Sonntag, hoffe ich, zu einer neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Daniel Stelter.